Liebe Podcast-Freunde, wir haben nicht nur Faschingszeit, sondern wir haben wieder Jubiläum, 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 Happiness und Freude überall. Hallo Jens und herzlichen Glückwunsch zu 140 Jahren Podcast-Musikgeschichte. Nee, das Quatsch, natürlich Folge 140.
Wobei ich sagen muss, ich hatte zwischenzeitlich ja durchaus mal einen Gast, der leider Gottes auch schon verstorben war, den ich im Teaser drin hatte. Der hatte das so genannt bei unserer 30. Folge hier. Und ich
der,
hier
der Gunter.
Der Gunter Emmerlich, ne?
Gunter Emmerlich.
No, aber wir sind tatsächlich Folge 140 und nicht 140 Jahre alt.
Genau. Herzlich willkommen, Jens,
hier bei uns. Wobei ich tue gerade zusammenrechnen, ob es heute sein könnte. Ihr werdet wieder mitbekommen, haben heute einen Schargast mit dabei. Ob wir von 140 kommen, rechnen wir.
Da kommen wir beide ja schon auf 140 zusammen.
Ja, wahrscheinlich. Nein. Auf alle Fälle, liebe Freunde, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört, zuhören wolltet. Und wir haben jemanden heute wieder dabei, bei Folge 140, unseren Stargast. Und ich sage erstmal Hallo zu unserem lieben Stargast.
Darf ich jetzt schon antworten?
Ja, oder? Du darfst schon antworten.
Okay, hallo.
Wir sind da immer so ganz spontan. Wir haben da keine konzeptionelle Geschichte, dass wir sagen, okay, Stargast, bitte Ruhe.
Also wir haben uns schon mal einen Stargast ersten 15 Minuten gar nicht zu Wort kommen lassen, haben einfach gelabert.
Ja, gab es auch schon. So, also heute extra für euch, Folge 140. Unser lieber Henno Ruscher ist heute mit dabei und für alle, die ihn nicht kennen sollten, gibt es ja sozusagen auch im Funk und Fernsehen immer so einen kleinen Teaser, wo dann so eine Off-Stimme im Matz dann erzählt und Bilder und Videos und all so rein. Ist ja beim Podcast nicht so der Fall, aber immerhin, es gibt das gesprochene Wort und da werde ich noch ein bisschen was erzählen zu ihm. Jung gebliebener 60er. Wie ich gesehen habe, 20.07., ja, der Geburtstag. Das Jahr könnt ihr euch selber ausrechnen. Auf alle Fälle ehemaliger Sportgeschäftsbetreiber in Großenhain und Meißen. Und die Tochter führt das Geschäft weiter. Ist das so richtig?
Also das stimmt alles. Ich staune, was du alles weißt.
Ja, ist ein begeisterter Sportler. Also hat schon viele Sportarten selber mit Begleitung, mit Kunden, mit Freunden, wie auch immer durch. Ich glaube, Skigeschichte war so dein Steckenpferd mit, ja. Wo du dann viele Abfahrten so mitgemacht hast oder geguckt hast, ob es geht. Oder?
Ja, natürlich habe ich das gemacht. Aufgrund des Sportgeschäfts sind natürlich in Kundenbegleitung haben wir diese Skitests gemacht in Sölden und überall in der Schweiz. Also es war schon eine ganz tolle Zeit. Naja, aber wie das halt so ist, man wird dann auch älter und dann wird man vorsichtiger. Und ich denke mal, dann kommt mal der Punkt, wo man nicht mehr ganz so die schwarzen Pisten sucht.
Ja, ich habe ja schon gesagt, Skigeschichte, Wintersport ist nicht so mein Ding. Ich glaube, ich bin unfallgefährdet. Also ich meine, das Krankenhaus könnte gut bei mir dran verdienen, bin ich mir ganz sicher.
Sie wahrscheinlich mit Yeti verwechseln, irgendwie sowas.
So. Und natürlich, der liebe Henner, viele, die ihn kennen, wissen, dass er auch ein altgedienter DJ. Seit wann, Henner? Seit wann?
Also das kann ich dir ganz genau sagen oder euch genau sagen, es war am 19. Mai 1973.
Boah. Mensch.
Und wir haben damals, muss ich sagen, heute spricht man ja, man legt auf, obwohl man ja gar nicht mehr auflegt direkt, aber wir haben damals tatsächlich mit Schallplatte begonnen.
Okay. Und hab dann quasi diese Regel umgesetzt. 60-40 war das, oder? Oder für, wie?
Ja, also offiziell natürlich, ja, sollte man das so sagen. Genau. Aber es war meistens so, dass mal ein Titel vielleicht gespielt worden ist, der gerade mal angesagt war von der östlichen Seite her, aber das war natürlich ganz, ganz selten.
Wir haben ja natürlich, unser Podcast kommt ja so aus dem Osten, wir sind alle Ostkinder. Vielleicht, wir haben auch Hörer im Westen, nimm mal die Hörer im Westen mit. Wie war denn das damals im Osten als DJ? Das war ja nicht so einfach, man durfte das ja nicht einfach machen, sondern man musste da schon gewisse Voraussetzungen mitbringen. Nimm uns mal mit. Ja. Oder vor allen Dingen die Hörer aus dem Westen, dass die sich da ein Bild machen können, wie denn das hier im Osten als DJ war.
Also 73 war ja der Beginn überhaupt der ganzen Diskothekenszene hier in Ostdeutschland. Das heißt, wir mussten damals für jede Veranstaltung eine Konzeption einreichen beim Rat der Stadt. Und kurz nachdem das gestartet worden ist, ging es natürlich dann auch darum, dass man eine Lizenz erwerben musste. Da gab es verschiedene Stufen. Es gab eine Grundstufe, eine Mittelstufe, Oberstufe oder dann eben die professionelle Schiene. Und dazu mussten dann alle zwei Jahre sozusagen Veranstaltungen dargeboten werden, wo dann eine Jury, meistens von Dresden, dazu gekommen ist und uns natürlich dann gecheckt hat, wie wir moderieren und so weiter. Und das war eine Grundvoraussetzung, überhaupt diese Sache dann machen zu dürfen. Eingegrenzt war es mit der Grundstufe immer nur auf diesen sogenannten Altkreis Großenhain. Und wenn man dann die Mittelstufe hatte, durfte man dann schon sozusagen ostdeutschlandweit fahren. Das war natürlich für jeden erstrebenswert, das überhaupt zu kriegen. Und da haben wir uns natürlich unheimlich große Mühe gegeben. Also die Veranstaltung mit super, super Konzepten, mit also auch Gästen. Also war schon eine bewegte Zeit.
Und wenn ich mich recht erinnere, hieß das dann irgendwie staatlich geprüft oder staatlicher Schallplattenunterhalter?
Wir waren Schallplattenunterhalter, ja.
Genau.
Ja, das habe ich heute noch in meine Pappe zu Hause liegen, wo das draufsteht, schön staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Und wenn man dann weiterkommen wollte in der ganzen Geschichte, musste man natürlich dann auch ein entsprechendes Kulturstudium machen, was ich dann in Dresden in der Kulturakademie gemacht habe. Dann war so doch der Weg geebnet, bis in die Oberstufe und in die Sonderstufe zu gehen und dann ins Professionelle. Und dann war 1989. Dann war das mit Einschlag alles weg vom Tisch. Jeder konnte, wie er wollte.
Da konnte hier auch hier die kleine Lisa hier um die Ecke, konnte da, wenn sie da Lust hatte, dann auch schon DJen machen.
DJen machen.
Was für mich nochmal interessant war, oder ich habe kurz überlegt, es gab ja dann quasi Diskothekennamen zu DDR-Zeiten. Man hat sich halt dann einen Namen gegeben, nicht einen DJ-Namen, sondern halt einen Diskothekennamen, weil es war ja meistens eine mobile Diskothek. Ja. Ich musste gerade überlegen, wie ich jetzt ins Fettnäpfchen trete. Ich glaube, bei dir war es Hey Music Disco.
Nein,
war es nicht. Oh Gott.
Das war der Matthias Dommer.
Ja. Siehst du, da habe ich jetzt dreimal überlegt, mir muss doch dieser Disco-Name einfallen. Wie war der bei dir gewesen?
Also wir sind gestartet die ersten 2-3 Mal unter einem ganz verrückten Namen. Und zwar stamme ich ja aus Gevernitz, Kmelen der Region. Da hieß man Original Kmelen Diskothek. Das deshalb, weil der Fred Herfter von Dresden mit der Original Dresden Diskothek damals das erste Mal bei uns zu Gast war dort. Und da habe ich natürlich Feuer geleckt. Und dann haben wir uns umbenannt, weil das ja doch nicht so schön war. Dann war es die Superhit Diskothek. Und da bin ich dann bis 89 aufgetreten.
Und es gab ja halt hier bei uns in der Region, also ist ja alles vor unserer Zeit gewesen, so Jens, du bist 75er Jahrgang, ich bin 79er Jahrgang, ich habe das ja später dann intensiv mitgekriegt, und zwar intensiv, weil mein Nachbar war einer dieser Diskotheker, die damals mit gestartet haben, wir reden von Disco 73, Manfred Säurich, mein Nachbar, Manni, Grüße. Wir vermissen dich und Thomas und Diskothek Nonstop. Und das waren so die großen Namen dann, die man so später dann so mitgekriegt hat, auch die alten Schilder, die dann rumstanden. Das war, wie gesagt.
Ja, und soweit ich das auch noch weiß, lieber Henner, du warst ja dann später auch, man nannte ja diese Jury, die dir das bewertet hat, dann in einer Einstufungskommission.
Jawohl, genau.
Also du hast dann quasi die Konzepte geprüft, saß dann da, hast geguckt, ob das was wird.
Ja.
Oder ob das okay ist oder ob es, ich habe ja zwischenzeitlich tatsächlich noch zu Hause gehabt, aber für den Moment nicht gefunden, noch diesen Kulturspiegel, der immer jährlich rausgegeben wurde von der Stadt Großenhain. Und da konnte man dann auch tatsächlich sehen, wie viele mobile Diskotheken, also wie das alles so das Kulturleben im alten Kreis Großenhain ausgesehen hat. Und zwischenzeitlich, habe ich mal so gesagt, waren wir bei über 20 mobilen Diskotheken 1988, so die Richtung, oder 86.
Also die Highlight-Jahre waren 35 Diskotheken.
Diskotheken.
Da haben wir Dresden sogar überrannt, und also Meißen-Rieser ja sowieso. Und
na klar.
Das war absolut. Das war, also das war ja ein Wettstreit zwischen den Diskotheken, die DJ sagten wir ja nicht dazu. Und da ging es wirklich dann darum, wer die meisten Veranstaltungen im Jahr gefahren hat. Und ich kann euch sagen, ich habe das war so um die 85, über 250 Mucken in einem Jahr gemacht.
Okay, also hast du rein nur mit Platten, oder bist du dann später auch zu Kassetten oder Tonbändern übergegangen? Oder was war so zu Ostzeiten so die Haupt, weil gerade wenn man dann sagte, vorhin haben wir ja gesprochen, 40, 60, so Westmusik, die hatte man ja, kam man ja schwierig an Platte ran, das waren dann eher so
Raubkopien. Das müssen wir natürlich auch nochmal erklären, die es nicht wissen sollten, weil ich vorhin gesagt habe, es gab direkt eine Quote, dass so und so viel Prozent Ostmusik und so viel Prozent Westmusik offiziell gespielt werden sollte. So wie ich gehört habe, gab es dann immer jemanden, der geschaut hat, wenn er wusste, da kommt jemand, der kommen konnte und was zu meckern hatte, und dann hat man dann schnell mal das Programm gewechselt, musikalisch, und dann wussten die anderen auch Bescheid, ja okay, jetzt ist für den Moment erstmal was anderes angesagt, oder?
Also das war damals die AWA, die Anstalt für Wahrung der Aufführungsrechte. Die kamen dann nochmal gucken, aber das war für uns eigentlich nicht so bedrohlich, weil die wussten ja, was los ist. Es musste zu den offiziellen Sachen, zu den Einstufungen, musste es natürlich dann entsprechend pushen. Da haben wir dann vorher mit den Gästen sozusagen oder den Jugendclubs gesagt, pass auf, Einstufen bei euch, das in der Konzeption wird vorbereitet. Ihr müsst bitte mal so lieb sein und dann, was weiß ich, bei...
Alt wie ein Baum, auch alt
na,
wie ein...
Das ging ja noch, weißt du, aber da waren teilweise Titel da, naja, egal. Also nochmal so kurz zu... der Geschichte. Also wir haben mit Schallplatte begonnen. Das war natürlich ein Riesenproblem zu Ostzeiten, weil es gab ja keine Westschallplatten. Ich habe meine ersten Schallplatten, die ich hatte, habe ich mir von meinem Papa mit aus Russland bringen lassen. Und dann hatte ich einen Freund, der hatte polnische Verwandtschaft. In den Polen gab es damals sogenannte eckige Schallplatten. Das heißt, das waren wie A5 große Plastifolien, die musste man dann auf eine Platte drauflegen, weil die sonst durchknickten auf dem Plattenspieler. Und damit hatten wir dann ab und zu mal ein bisschen Zugriff auf gute Westmusik. Aber das Krasseste, was ich eigentlich gemacht habe, zu der ersten Zeit, wir haben dann also einen Kassettenrotor, ein NK27 aus Ungarn uns besorgt. Und dort habe ich, jetzt hört mal zu, was ich sage, mit einem Mikrofon vom Lautsprecher von meinem Mittelwellenradio gesessen und habe dort das Pop-Meeting mitgeschnitten. Das war samstags gegen 13 Uhr, eine Stunde, um Westmusik zu haben, Mittelwelle. Und das haben wir dann abends mit 25 Watt Verstärker in einem Saal mit 350 Leuten gespielt.
Kannst du dir halt gar nicht mehr vorstellen.
Ich kann das auch nicht mehr vorstellen, aber die 350 Leute haben gefeiert. Na, krass.
Es war halt was, was man nicht ohne weiteres bekam. Zu den Ernstzeiten. Ja, das war heute so dieses Thema. So, und nochmal weiter. Wir wollen noch ein bisschen graben, bevor wir wirklich zum eigentlichen Thema heute kommen.
Ist genau mein Ding.
Henner, dann war es natürlich auch so, dass die Diskotheken auch Anfangsmusiken hatten. Das gehört ja zur Konzeption dazu, dass du eine Erkennungsmusik hattest, wo du im Grunde genommen drauf sprichst, was ja heutzutage nicht mehr hundertprozentig gang und gäbe, ist das ja meistens so, dann wird quasi so angeheizt oder wie nennt man das gleich ich komme jetzt nicht am Ausdruck, kannst du mir mal helfen? Also wenn er sagt, es geht noch nicht los, dann tut der DJ heutzutage
Warm-up.
Ein Warm-up, genau.
Das heißt sogar eher, also.
Naja, mir kam jetzt gerade eben der Name nicht, das ist ja alles verenglischt so. Aber damals war es ja tatsächlich so, man hat gewartet und dann hat man die Anfangsmusik gespielt und man wusste im Grunde genommen die Leute, okay, die wussten an sich sowieso schon vorher, wer in entsprechenden Orden spielt, aber das war Erkennungszeichen. Was war das bei dir gewesen?
Erkennungsmusik habe ich angefangen. Oh, Leute. Shadow, irgendwie was war das? Dann, das hätte ich vorher mal eine Frage gestellt.
Nee, das haben wir eiskalt jetzt, erwischt.
Du Henner, das ist kein Problem.
Also Kodo habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Dann...
Du, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Wir haben ja die ganze Sendung Zeit.
Ja.
Da kannst du immer mal so reinstreuen. Jetzt fällt es mir ein, es war jetzt gerade eben diese Musik und so weiter und so fort. So, nochmal zu deiner Vita zurückzukommen. Du bist natürlich nach wie vor immer noch mit dabei als DJ. Ja. Wenn du Lust, liebe Laune hast und auch mit deinem Sohn, den Raik, der auch selber Veranstaltungen plant und durchführt. In Coswig zur Rave Nation warst du dabei.
Mhm.
Ich glaube, da war auch Sunbeam mit dabei.
Genau.
Ja, genau, der Altgediente aus den 90er Jahren.
Und Erik SSL.
Ja, und Erik SSL. Ja, wie das gehört, also sozusagen die alten 90er-Jahre-Zeit nochmal aufleben lassen. Und du hast doch ein Faible gehabt für Video, also Videofilmer der ersten Stunde, nenne ich dich mal so. Also du hattest durchaus schon eher Zugriff, Möglichkeiten, auch Videos aufzunehmen. Und da habe ich auch mal ein Video gesehen, wie du so Großenhain, also das, was dann überall so durchgegangen ist, so sozialen Medien, wo du mal den Neumarkt gefilmt hattest und so weiter. Es war schon beeindruckend, dass du auch die Idee hattest für einen Moment, ich halte das jetzt mal fest. Und ich kann mir vorstellen, du hast so ein großes Videoarchiv noch zu Hause oder ist es digitalisiert oder ist das?
Also die Videogeschichte ging eigentlich so los, dass ich in dem Status war, dass ich hätte als Profi auflegen können, also DJ weitermachen können. Und da war ja der Beginn dieser ganzen Videodiskotheken, was damals Ende der 80er lief. Und da war es natürlich dann, muss ich sowas zu besorgen zu Ostzeiten mit viel, viel, viel Geld in der Hand zu nehmen. Und das Ganze, da habe ich dann praktisch privat auch Familienfeiern und alles mögliche gefilmt, direkt als Videoservice Roger das angefangen, um einfach wirklich dann durchzustarten mit der Videodiskothek. Und dann kam halt die Wende und da war das alles vom Tisch mit dem Schlag wieder.
Ja, ist klar. Im Übrigen kann mich auch erinnern an eine Story zwecks Videodiskothek beim lieben Wolle Förster, auch ein altes Urgestein aus DDR-Zeiten, Profi-DJs, Sonderstufe oder was er da hatte, der eine Videodisco gemacht hat. Klar, es gab nichts anderes und hat dann zig Fernsehgeräte immer hochgeschleppt als Videodisco. Und man muss ja ehrlich gestehen, ein Fernsehgerät war ja damals zu DDR-Zeiten ein richtiges Luxusgut. Mhm. Erstens war es schwierig zu bekommen und zweitens hat es auch entsprechend einen Preis gehabt.
Der Radukas hat er auf die Bühne geschleppt, die russischen Fernseher.
Und die waren ja auch schwer, die Dinger, da war der Riesenbild runter, die waren ja Hunde schwer, die kriegen.
Wie viel hat er so, wenn du, also ich, nur mal geschätzt.
Ich weiß, dass der einen Kredit aufgenommen hat damals, um die Dinger zu kaufen. Und ich glaube, der hat um die 30.000 Mark damals aufgenommen, um das Ganze zu finanzieren.
Ja, für mich auch unklar jetzt mal sozusagen, es war ja alles analoge Technik, wie man das dann auf die Reihe bekommen hat mit Verteilung, alles drum und dran. Das gab es ja nicht von der Stange nach dem Motto, ja, ich kaufe jetzt mal.
Ah, da waren wir ja in der DDR-Zeit erfinderisch. Naja. Also
ja,
ich weiß, wie der Papa noch in der Garage stand und Rosenfallen gebaut hat für die Antennen oben. Also es wurde alles per Hand gemacht.
Ja, ja. Ja, und zum Schluss noch ein schöner Spruch auch für dich, du bist halt immer auf Achse. Das macht ja gerade das Leben aus, dass du immer sozusagen ein unruhiger Lebemensch bist, also nur positiv gemeint, also nicht hier zu Hause sitzen und warten, sondern einfach leben, durchstarten.
Ich liebe
soweit
es.
Soweit man das möchte, genau.
Genau. So, und damit haben wir erstmal ausführlich über die Geschichte und die Historie unseres Gastes gesprochen. Wollen wir doch mal zur eigentlichen Folge kommen. Und die hat natürlich heute wieder, also in die Kommunikation, in die Vorbereitung von dieser Folge war ich nicht mit eingeweiht. Das hat der Jens alles mit dem Händler direkt gemacht. Mir wurde dann bloß gesagt, wir machen das und das Datum. Und da habe ich gesagt, na dann geht's los. Jens, welches Datum habt ihr euch denn heute ausgekaspert?
Also wir sind in Übereinstimmung in den 70er Jahren gestartet. Besser gesagt, wir sind...
Na, was denn du?
Moment, ich muss selber gucken, weil ich bin ja durcheinander. Ich habe ja nämlich noch die Infos für alle, die es nochmal nachhören wollen, die anderen Folgen. Also wir sind heute am 31.01.1977.
Richtig.
Ja, und waren schon mal in der Folge 45 im Mai 77 und in der Folge 6 im Juni 77.
Alles ziemlich lange her. Genau.
So. Und damit wir so einen kleinen Einstieg haben, habe ich mal die Charts von diesem Tag rausgesucht. Und zwar Platz 3 war Smokey, Living Next Door to Alice. Platz 2 ABBA, Money, Money, Money. Und Platz 1 war Bunny M mit Sunny.
Genau, so. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin. Henner, ich hoffe, der Jens hat dir das so ein bisschen erklärt, wie das jetzt hier abläuft. Weil ich würde jetzt einfach den ganzen Korn zu dir rüberschieben und den ersten Song des heutigen Abends darfst du jetzt so, den du mitgebracht hast, darfst du uns jetzt und wir versuchen das mal rauszukriegen,
was das ist. Du erzählst mal ein bisschen was dazu, ohne dass du direkt was verrätst, was es ist. Wir versuchen zu schauen, ob wir erkennen können, in welche Richtung das geht und dann hören wir einfach mal rein. Mal gucken.
Also, in den 70ern war es natürlich, sag mal, einfach, sich Titel zu merken. Also das ganze Gegenteil zu heute, weil sie ja bloß 4 Wochen in Charts sind, dann sind sie weg. In den 70ern sind die teilweise wochenlang in den Charts gewesen. Und na, da könnte man natürlich 77 schon den Monat so ein bisschen festgelegt hat. Das ist natürlich gar nicht so schwer. Also, ich fange mal ganz einfach an.
Okay.
Auf jeden Fall ein Platz 1 in den Charts war dieser Song. Er wurde von einem deutschen Produzenten produziert.
Okay.
Okay.
Und die Gruppe bestand eigentlich als 3, sagen wir mal, Artisten, weiß nicht, Solisten, also jedenfalls 3 Personen. Das waren die Hauptpersonen.
Okay. Die dann im Nachgang, wo man auch gemunkelt hat, ob die überhaupt gesungen hätten, eventuell, oder auch nicht, oder wie?
Nee, also das war später.
Okay,
das war später.
Okay. Ja. Das war später.
Ja, die haben verschiedene, sagen wir mal, Songs in diesen 70er Jahren geprägt. Ich weiß nicht, ob ich einen mal davon nennen könnte.
Naja, also ich sage jetzt einfach mal, ich tue, dass du den Elefanten ansprechen, reden wir über Bonnie M.
Na klar.
Ja, siehst du, Bonnie M.
Also, gut. Ja, also mal genannt startet.
Nee. Man muss ja die Spannung auch für die, die nicht genau zugehört haben vor uns, müssen wir die schon nochmal aufrechterhalten. Und da wurde ja auch gemunkelt, dass das eventuell die auch nicht ganz echt beim Frank Farian dort.
Also die Liz Mitchell definitiv.
Ja,
war live
ja.
Das
ja.
Ist, na, also
und bevor wir uns jetzt weiter über Bonnie M unterhalten, hören wir uns erstmal in den Song rein, würde ich sagen.
Genau, los geht's. Alles.
Okay, also genau, ab vom 31.01. bis 6.02. war Sunny auf Platz 1 in den deutschen Charts. Und also das war Liz Mitchell als Sängerin, der Bobby Farrell und die Lacey Williams, das waren die, also diejenigen, die dort praktisch das Ganze auf die Biene gebracht haben.
Hast du die quasi dann späteren Zeitpunkt nochmal live gesehen? Weil da gab es ja dann Bonnie M featuring Liz Mitchell oder wie, also gab es ja immer diese Gruppen, wo dann irgendwas, ja?
Also ich war mal in Dresden im Airport zur Party und da waren die da, es war ganz große Klasse, muss ich sagen.
Ja, Live-Faktor, ich habe es halt noch nicht geschafft, hast du mal Bonnie M in welcher Art und Weise mal live gesehen?
Ich habe nur Liz Mitchell, Liz Mitchell featuring Bonnie M habe ich mal live gesehen, bei einer 70er Jahre Party in Nürnberg habe ich das gesehen.
Deine persönliche Erfahrung, Händler, mit Bonnie M, wie kommst du dazu oder wie hat man das so mitbekommen zu den DDR-Zeiten, dass es eigentlich das Ding ist, was dann rübergeschwappt ist zu uns, wo das dann...
Also es war ja so, dass zu der Zeit, wo Bonnie M. mit in die Diskotheken-Szene reinging, das war ja die Übergangszeit, wo es eigentlich aus der Rockmusik überhaupt die Disco-Branche begann. Ne? Das war vorher, wir haben ja die Purple, Led Zeppelin, alles möglich gespielt.
Ganz schweren Sachen.
Absolut, aber das waren reine Rockdiscos die erste Zeit. Und dann ging plötzlich, also Bonnie M, Smokey sowieso, ABBA und, was nenne ich denn noch alles gleich? Eruption, das kam dann alles.
Gab es bei Bonnie M einen persönlichen Lieblingssong bei dir?
Also ich habe das Sonny eigentlich rausgesucht oder mir gedacht, also na klar, ja, zu Anfang.
Daddy Cool.
Ja, da ist aber Daddy Cool war nicht ganz so durchgetaucht. Aber Sonny war vom Rhythmus her natürlich super. Damals sagten wir alle Tippmusik dazu. Heute halt das Disco Fox. Und das war eigentlich ein richtiger Schöner. Da gab es ja eine Maxi-Version. Das war
also haben cool. Die tatsächlich, wir kennen die Zeit nicht, die haben damals also schon Disco Fox getanzt zu Sonny.
Absolut.
Zu Sonny.
Das hieß Tipp.
Aber ich weiß zu 100%, Henner kann das vielleicht bestätigen, es gab eine oder zwei Amiga-Quartett, kleine Platten von Bonnie M. in der DDR zu kaufen. Also ich habe Rivers of Babylon habe ich bei meinem Papa im gesehen und also Rivers of Babylon habe ich gesehen und dann noch eine Platte. Also der hatte zwei Bonnie M-Platten von Quartett hatte er da. Das weiß ich. Das
ja gut,
ich, das
aber
es kann natürlich deutlich später rausgekommen sein.
Weil die Messen waren dann schon gelesen. Also die haben ja dann später doch durchaus Back-Katalog-Veröffentlichungen gemacht, Amiga und Co., also wo die Sache dann nicht mehr brandaktuell war. Also kann ich mich auch entsinnen, dass es dann irgendwelche Quartettgeschichten und haben sie halt die Hits dann draufgepackt, wo sie die Lizenzen bekommen hatten, Amiga, oder halt keine Lizenzen, haben gesagt, okay, wir tun das einfach mal.
Was ist denn dein Lieblingssong von Bonnie M. Jens?
Man muss ehrlich gestehen, erst viel später entdeckt und wahrscheinlich nie so der Hit gewesen oder so, Going Back West. Finde ich, es hat was Unbedarftes. Also dieses Lied war wahrscheinlich auch nie so der Hit. Kann man was dazu sagen? Das war ja Anfang der 80er Jahre.
Also als Hit eigentlich, ich hätte es nicht, als ich jemals gespielt habe.
Okay, nee, aber das hat so einen nostalgischen, also so einen kleinen ABBA-Effekt, so ein klein wenig bei mir, wie hier The Day Before You Came. Das hat so, ist zwar ein bisschen positiver vom Sound her, aber es hat so, ja,
schlecht
so. Und dein Lieblingslied bei ABBA? Bei Bonnie M.
Ich habe eigentlich zwei, also ich spiele oft auf der, wenn es passt, Brown Girl in the Ring, finde ich einen sehr coolen Song. Und was mir sehr gut gefällt, ist aber erst in den 80ern entstanden und hatte mit den ursprünglichen Bonnie M's, glaube ich, schon gar nichts mehr zu tun, als ihr Boat on the River. Den Song finde ich richtig, der geht so schön nach hinten
aus. Ja, das hat so. Und dann natürlich kann ich mich entsinnen an ein Lied, was vor ein paar Jahren mal wieder neu recycelt wurde, was gerne auch, Hannah hat wahrscheinlich damals auch gerne auch mal Kinderdisco gemacht, mit Popmusik und so, also so ein bisschen erwärmen die Kinder, war der Happy Song von Bonnie M.
Okay.
War ja dann erst so die Italo-Welle dann ein bisschen später. Das hat auch, also quasi Frank Farian war da immer sehr nah am Zeitgeist dabei.
Der hat ja auch alles gemacht.
Ja.
Der Frank.
Und Happy Song wird er immer wieder neu.
Genau. Happy Song Remix, immer wieder.
Genauso wie Daddy Cool, wo es den gibt, so alle fünf Jahre eine neue Reinkarnation.
Aber ich finde das ganz, ganz toll, muss ich sagen, dass diese alten Sachen, das ist eine Spezialstrecke bei mir zurzeit, also die ganzen 80er Remixe und auch die 70er. Also es ist toll, was aus diesen alten Songs jetzt gemacht wird mit Bill Bass und
unterschiedliche Ansichten.
Nein, ich bin auch auf Henners Seite. Ich finde durchaus, wenn die Lieder einen modernen Touch bekommen, dann hat die Legitimation und ich finde die wirklich, wenn es genial gemacht ist und nicht zu sehr abgespaced, gibt es ja auch welche, wo Rhyming oder Sample drin ist und dann tut es einfach wieder krachen, um es mal zu übertreiben, finde ich das wirklich sehr gut. Also da bin ich nicht auf deiner Schiene, du bist ja für Originale. Du bist ja also
nee, ich bin der Meinung, es gibt Songs, das ist meine persönliche Meinung, es gibt Songs, die sollte man einfach nicht covern.
Das stimmt.
Wir hatten vor einiger Zeit My Mind Hypnotic Tango. Da gab es ja so eine 80s Trance Version. Und das finde ich, es gibt so Punkte, das soll man nicht. Ich habe auch öfter schon mal angesprochen, es gibt ein Cover von Sarah Connor, Son of a Preacher Man. Nee. Der Original, das ist die Springfield, da geht nichts drüber und das macht man einfach nicht.
Wobei man sagen muss, es gibt ja auch noch andere Podcasts, die man so hören kann, auch DJ-Podcasts. Ich habe mal einen gehört, wo so auch DJs vorgestellt werden und da war eine DJ mit dabei und die wird halt auch querbeet gebucht und da gab es halt auch mal eine Runde, ich weiß nicht, 50er, 60er Geburtstag und so und da hat sich direkt das Geburtstagskind gewünscht, dass es gerne 80s hätte, aber bitte modernerer Sound drunter und gut.
Gott sei Dank sind die Geschmäcker unterschiedlich, aber wie gesagt, es gibt halt so Songs, die sollte man so lassen, wie sie sind, dass sie unendlich, was ich zum Beispiel auch absolut nie verstehen kann oder beziehungsweise, wenn es so Trends und Hausversionen von Deepish Mode Enjoy the Silence gibt. Der Song in sich ist eigentlich ein Kunstwerk und der lebt von der Sphäre, wie dort drinnen mit der Gitarre gemacht wird, mit den Keyboards gemacht wird, davon lebt das Original. Und damit, das zerschießt du dir alles mit irgendwelchen Beats und was weiß ich
noch. Ach Mensch, lieber Marcel. Ich bin da durchaus auch Verfechter bei Depeche Mode für Originalgeschichten, aber was der liebe DJ Alle Farben da jetzt gemacht hat, finde ich.
Es gab ja sogar, glaube 2004 gab es mal einen Remix von Depeche Mode, den haben sie selber gemacht.
Ja,
haben die ganze Stimmung aus dem Lied rausgekillt.
Naja, aber es ist ja nur einmal da. Da kannst du mal probiert werden.
Streitgespräche sagen.
Genau.
So, gut, Jens.
Also ich bin, Marcel, auf deiner Seite in dem Moment, dass ich sage, es gibt Songs, die kann man nicht covern, absolut nie. Und ich liebe es eigentlich, wenn die Originalstimmen sind. Da achte ich ein bisschen drauf und das ist eine Sache, wo ich sage, damit kannst du ja gut verkaufen. Die Originalstimme ist im Ohr und
ja, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte auch mal einen Beschaller gehabt, der hat mich unglaublich angeschaut mit der SK-Variante von Afrika, Original Toto. Mhm. Er hat gesagt, es geht ja gar nicht in Drum and Bass-Variante, aber es geht.
Es geht. Jens, jetzt bist du mal, stell uns mal deinen ersten Song vor, jetzt bin ich ja gespannt.
Ja, es ist so, dass ich auf Platz 40 bin.
Oh Gott.
Warte mal, muss ich zweite Seite. Jetzt mal extra gucken. Hier im Übrigen, liebe Hörer, der liebe Henner hat es auch digital.
Jens, ja. wollen wir uns die Hand geben?
Du hast?
Ich habe auch die 40.
Du hast auch die 40?
Ich habe auch die 40. Ja,
also Henner, für dich zur Info und für alle Hörer, die wissen das auch ab und zu mal, wir sprechen uns ja nicht ab, welche Titel wir nehmen, sondern es kann mal passieren, dass wir uns dann auch mal doppeln. Wir haben uns noch nicht gedoppelt, aber auf alle Fälle sind wir mal wieder soweit.
Du hast noch einen zweiten Song.
Ich habe noch einen zweiten. No? Also Platz 40, gleichzeitig Chart-Einstieg und Höchstposition, letzte Chartposition 28.02.77 auf 46, 5 Wochen in den Charts und sogar auf der Insel hat es Platz 33 noch gereicht.
Genau.
So, und du kannst jetzt noch ein bisschen was erzählen und dann erzähle ich auch noch mal was dazu.
Also wir reden jemanden, es gab ja damals, ich kann jetzt schon mal so weit gehen, es gab damals aus Griechenland gab es eine Künstlergilde, aus der sind viele große Künstler rausgekommen sozusagen und sind Weltstars geworden und einer davon, über den reden wir jetzt.
Kostet Gott alles.
Nee, schon ein bisschen, fünf, sechs Stufen drüber. Okay. Ja? Also wir gehen so Richtung Vangelis, sowas in der Richtung Costa Cordalis.
Aber ich werde jetzt mal ein klein wenig noch ein paar Meinungen, weil es gibt natürlich auch eine Quelle, wo wir auch zugreifen, wo sie auch letztendlich die Macher darüber freuen und vielleicht der eine oder andere diese Quelle auch entdeckt, nämlich hitparade.ch. Also die Schweizer Hitparade, da gibt es User, die dann ihre Meinung kundtun zu dem Lied. Und da habe ich mal ein bisschen was rausgesucht und mal gucken, Henner, ob du vielleicht drauf kommst, wen wir hier meinen. Im Februar 1977 der letzte Hit und mit Sicherheit ist der Song nicht gerade der beste Titel. Ein grausiges Egelgesülze, etwas vom Allerschlimmsten aus den 70ern. Tolles Lied, das ursprünglich aus Afrika kommt. Finde ich ganz in Ordnung, kann kein Egelgesülze heraushören, sondern eine Art Ballade, die man sich durchaus anhören kann. Tut nicht weh. Fast 895.000 Spotify-Follower, also wenn man den Künstler dann eingibt, und über 100.000 YouTube-Plays.
Und vielleicht noch ein Tipp für dich, seinen größten Song hat er 73 gehabt und den hat er in 17 verschiedenen Sprachen gesungen.
Und war Platz 1 in Deutschland.
Wann war das?
73 Platz 1.
Der größte 1, Hit.
Der größte Hit und den hat er in 17 verschiedenen Sprachen gesungen.
Genau.
Genau. So.
So, Henner.
70, Platz 40 orientiert mich ein bisschen.
Ja gut, das war, wir sagen immer so, im Abklingbecken.
Der war ohne höher als 40, über den wir jetzt reden.
Nö.
Das war Höchstposition.
Höchstposition. Aber das war Abdingbecken. Also den Titel hat man nicht so im Blick. Ich kannte den persönlich nicht.
Aber ewig nicht mehr gehört.
Okay.
Gut. Aber es ist einer der größten Stimmen aus Griechenland, die es gibt.
Genau.
Also ich gebe da den letzten ultimativen Tipp. Egal, welche Songs du von ihm hörst, du musst den Song nicht kennen, aber die Stimme erkennst du.
Genau.
Also die Stimme ist unverwechselbar. Das ist wie, gib mal ein Beispiel, Stimme Frank Sinatra. Das ist auch eine unverwechselbare Stimme.
Also oder Andrea Bocelli.
Genau.
Wirst du auch sofort hören. Also im Grunde genommen hast du auch, wenn du die Stimme hörst, dann sofort das Bild vor Augen. Das ist nicht nur so, dass du einfach sagst, okay, die Stimme, sondern das Bild ist halt auch vor Augen. Und gut, es ist ja unser Stargast heute, wir helfen ihm ein klein wenig. Nämlich auch ein Hit von ihm war Schön wie Mona Lisa.
Ach Gott.
Ach Gott. Ach Gott.
Dann hier ist mir jetzt mal Capri-Sonne auch gesungen.
Capri-Sonne weiß ich nicht.
Ah, mein Gott.
Ich hab's. Ja, du hast das?
Nee, ich hab's ja.
Komm, wir hören jetzt einfach mal rein.
Gib mir Liebe, sing von der Wiege.
Süße noch Chide. So, kommst jetzt drauf, Heiner. Komm. Aufnahme läuft, ja, komm, ja. Wir hören jetzt alle deine Ratlosigkeit.
Ich höre da nicht.
hörst du nicht?
Mein Gott.
Ja, du hast gesagt, Vatergewand, richtig.
Klar, Vorname, genau. Vorname.
Demis.
Demis Rosses.
Genau.
Oh, mein Gott.
Genau.
Ach, das
und
ist
der große Hit war Goodbye, My Love, Goodbye. Und den hat er in 17 Sprachen. Und wir sprechen jetzt aber über Kirila, heißt der Song. Ging es um eine Insel. Aha. Jens, erzähle du einfach. Du hast den Song angefangen. Da brauche ich den ganzen Quatsch nicht erzählen.
Ja, du kannst gerne noch ergänzen. Also bürgerlich heißt der Artemios Ventores Rosso. Geboren am 15.09.1946 in Alexandria in Ägypten. Und am 25.01.2015 in Athen gestorben. Ist ein griechischer Sänger, entstammte griechischer Familie, die seit den 20er Jahren in Ägypten gelebt hat, wegen zunehmender Fremdenfeindlichkeit infolge der Suezkrise. Und du wirst ja jetzt wissen, Marcel, Suezkrise, hast du dich vorbereitet? Was war die Suezkrise?
Die Suezkrise war da haben sie diesen Suezkanal blockiert, wegen um politische Machtdemonstrationen zu machen.
Nee, man hat das auch genannt, Sinai-Krieg oder zwischen Ägypten auf der einen Seite und Vereinigten Königreich auf der anderen Seite mit Frankreich und Israel. War im Oktober 56, war Auslöser die Verstaatlichung der mehrheitlich britischen, französischen Suezkanalgesellschaft. Und Suezkanal war halt wirklich oder ist nach wie vor wichtig für den Welthandel, vor allen Dingen auch für Großbritannien, Frankreich etc. Und da gab es dann halt wirklich dann diese Suezkrise. Deswegen kehrte die Familie 1961 nach Griechenland zurück und 1968 hat er dann gegründet mit Vangelis die Progressive Rockband Aphrodite's Child und war in Frankreich und in Deutschland erfolgreich mit diesem Greek Sound. Internationale Bekanntheit als Solokünstler hatten wir schon erwähnt, 1973 mit Goodbye My Love, Goodbye. Nummer 1 hat in Deutschland auch in mehreren Sprachen gesungen. Es folgten in jährlichen Abständen weitere Soloalben in englischer Sprache. Bei Auftritten und Neuproduktionen griff er regelmäßig auf Songs von Aphrodite Child zurück. Parallel dazu auch weitere deutschsprachige Titel, die ihn zum Schlagerstar machten, mit markanter Stimme und Aussehen. Auch Zusammenarbeit mit Klaus Munro, Ralf Arni, muss ich nachgucken immer mal, das sind alles Produzenten. Ralf Arni ist bekannt, hat man auch nicht im Blick von diesem Riesenhit Ramona aus den 60er Jahren.
Von Blue Diamonds.
Ja, Ramona, zum Abschied sage ich dir Goodbye. Und ich habe die Liebe gesehen von
Vicky Leandros.
Vicky Leandros. Siehst du, Henna, da bist du wieder dabei.
Yeah.
Und auch Bongo Cha 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 hat er auch gemacht. Von wem? Das gab es ja jetzt auch vor kurzem, vor 2 Jahren oder so hier. Bongo.
Ja.
Katharina Valente.
Siehst du?
No, und das, was ich vorher erwähnt habe, und für den Demis Rosso hat er schön wie Mona Lisa gemacht. Diesen wunderschönen, schmalzigen Song.
Und die Kuschelrunden waren das.
So, und wer auch noch mit dabei ist bei den Produzenten, war halt der Leo Leandros, der Vater von der Vicky Leandros. Ab 1976 gab es die erneute Zusammenarbeit mit Vangelis. Der schrieb und produzierte Lieder fürs Album Magic 1977. Also der liebe Demis Rosso. Gegen Ende der 70er Jahre wog Demis fast 150 Kilo und begann sich um seine Gesundheit zu sorgen. Es gelang ihm, 50 Kilo abzunehmen. Und das hat er dann im Buch A Question of Weight 1982 verarbeitet. Ab den 80er Jahren trat er nur um Vornamen auf. Vangelis produzierte und arrangierte bei weiteren Alben mit und auch bei Blade Runner, dem Kultfilm, lieh Demis Rosso einem Titel seine Stimme. 1985 war er an Bord des TWA-Fluges 847 von Athen nach Rom, wurde von Mitgliedern der Hisbollah entführt und wurde nach 5 Tagen mit 4 weiteren griechischen Geiseln freigelassen. Im Austausch zu einer Gefangenenfreilassung durch griechische Regierung. Ein Mitglied der Hisbollah wurde da freigegeben von Griechenland. 1989 Duett mit Travi Deutscher. Auch in Frankreich vergaßen ihn die Fans nicht und der hatte dann in den End-80er und Anfang 90er noch beachtliche Erfolge in Frankreich. 2008, 40-jähriges Bühnenjubiläum und 2009 erschien dann sein letztes Studioalbum Demis. Demis Rosso starb am 25.01.2025 im Alter von 68 Jahren.
In Athen an den Folgen von Magenkrebs.
Und wurde in Athener Friedhof beigesetzt. Insgesamt hat der liebe 6-mal Silber, 26-mal Gold und 4-mal Platin mit den Tonträgerverkäufen erlangt.
Nee, 15. 2015.
Ja.
Du hast 25 gesagt.
Ach so, ja. 2015. Ich korrigiere mich. 2015. Wir haben ja, es ist ja hier. Das ist ja jetzt gerade eben. Nee. Also wir korrigieren das. Wir machen das ja live hier. Also, ne. 2015 war das.
Genau.
Und so wie ich schon gesagt habe, 6-mal Silber, 26-mal Gold und 4-mal Platin weltweit. Da hat er ein großes Vermächtlich.
Seine Musik, die er gemacht hat, die war ja auch schon, ich sag mal, wenn du die Schlager rausnimmst, war es ja doch schon ein bisschen Nischenmusik. 60 Millionen dafür ist schon heftig, ne?
Wenn ich das jetzt einfach mal so sehe und das wirklich auf den Schlager begrenze, also jetzt mal, dann wirkt er für mich so wie der griechische Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Der auch so hier, es kommt ein Schiff oder.
Wenn ein Schiff für die über das Feld.
Ja, sowas war das, naja.
Gut, damit haben wir ja schon die erste Runde durch. Henner, bevor wir dann über deinen zweiten Song reden, du hast ja intensiv mitgekriegt, auch als Diskotheker 70er, 80er, beziehungsweise haben wir schon gesagt, dass du jetzt auch noch Musik machst. Mhm. Wie siehst du aktuell die Entwicklung in der Musik und was sind für dich die größten Unterschiede zu damals und zu heute? Und musikalisch, wo fühlst du dich privat, wenn du mit dem Auto fährst oder irgendwo, wo fühlst du dich am wohlsten? Das war alles zusammen, das kannst du jetzt alles in ein Paket packen.
Klar, mach ich. Also die Kurzlebigkeit der Musik ist das, was eigentlich schade ist. Ich sage, in 20 oder 30 Jahren wird es keine 80er-Party mehr geben, keine 90er, keine 2000er, weil die Leute kennen die Musik gar nicht mehr. Das ist einfach digital durchgefeuert und erledigt.
An der Stelle nochmal so ein Einwurf, ich habe ja durchaus auch mit jüngeren Semestern zu tun. Ich frage die dann einfach mal so, hier, kennst du den Titel? Ist das eine? Ja, kenne ich. Und wer ist das? Egal. Ja. Also das wird einfach so konsumiert, weil es gerade eben so passt, weil es alle hören und einigen ist egal, wer es macht. Hauptsache, es läuft irgendwo so im Freund.
Es sei denn, du hast solche Sachen wie zum Beispiel, dass vielleicht mal wieder alte Songs hochgeholt haben. Hier Netflix Stranger Things, wo sie Kate Bush wieder hochgeholt haben. Ne, das wurde dann, war dann ja 23, war das dann auf einmal der alte Song Running Up That Hill, war plötzlich in den Charts in Originalversion. Das kann ab und zu passieren, aber jetzt ist halt, was Henner sagt, halt kurz.
Ja, also die Filme tun natürlich ihr weiteres. Ich habe das ja das Thema auch schon mal durchgehabt, weil 100 hier, der war noch nicht mal 20 bei mir in der Verwandtschaft. Der hat sich ILO gewünscht. Und dann,
guter Mensch.
Und da habe ich mich gefragt, wie kann er, warum, wieso, weshalb? Und dann habe ich da mitbekommen, dass es hier, Marvel hier,
Guardians of the Galaxy Volume 2.
Achso, hier kennt sich einer genau aus.
Intro-Szene.
Siehst du. Und das ist halt, ich komme nicht mal auf den Namen von dem Lied. Mr. Blue Sky, genau.
So, jetzt haben wir für Henner noch was jetzt erzählt.
Jetzt habt ihr euch so schön unterhalten, dass ich die Fragestellung vergessen habe.
Wo siehst du den Unterschied zwischen heute und die Entwicklung und wo fühlst du dich privat, musikalisch, wenn du unterwegs bist, wo fühlst du dich am wohlsten?
Also wie gesagt, die Schnelligkeit der Musik ist das, was eigentlich ein bisschen abschreckend ist, aber es ist halt jetzt so, es lässt sich auch nicht mehr ändern. Wo ich mich am wohlsten fühle, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich bin ein absoluter Trendser. Ich liebe Trendsmusik bis zum Anschlag. Ich gehe auch teilweise in der harte Elektronikmusik und das ist das, was ich auch durch meinen Sohn also die Möglichkeit habe zu machen. Also wenn der seine Wenka-Wenka-Partys macht und ich mache das Warm-up, da gibt es meist noch einen Techno-Floor und da tue ich auch zu Anfang schon meine Technik da hinstellen und das macht mir unheimlich Spaß, die Leute richtig mitzunehmen, weil ich moderiere zwischendurch ja teilweise. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber es ist ja ein wahnsinnsalterlicher Unterschied zwischen denen, die vor mir stehen und mir. Und die haben dann teilweise, ich empfinde das so wahnsinnig Respekt, dass man das macht. Das kommen manchmal welche zu mir und sagen, ey, du weißt was, wie alt bist du? Ich sage 67. Ey, mein Vater ist so alt, wenn ich das sehe, was du hier machst, geht gar nicht. Also das macht mich unheimlich stolz. Ich liebe das und ich gebe da richtig Gas, muss ich sagen.
Das ist, also was du gerade angesprochen hast, das hat mich auch öfters mal zum Nachdenken gebracht. Wo ich angefangen habe mit Musik, war ich 18, 19, da hast du Musik gespielt für Gleichaltrige. Dann dann kam die nächste Generation, die waren so 5 Jahre unter dir. Und jetzt stehst da oben, machst Musik und die da unten tanzen könnten vom Alter her alle deine Kinder sein, bei dir vielleicht sogar schon Enkel. Ja. Enkel. Ja. Das ist manchmal, finde ich, das absolut surreal. Ja. Ne?
Ja, Marcel, und dann schaffst du den mal, um die Tomlins rumzuspringen mit dem Deutschrap, den du ja richtig gut machst.
Du liebst Deutschrap, ja?
Abgöttisch.
Abgöttisch.
Das ist nicht mein Ding.
Einzigste, was ich nicht spiele.
Ja. Und wenn man gerade bei deiner Lieblingsmusikrichtung ist, ein Lieblingslied von ich muss jetzt aufpassen, Trance.
Charlotte de Witte ist zum Beispiel bei mir eine, die richtig Gas gibt. Dann, also Dahoud und solche Sachen, oder das ist alles.
Okay.
Also für mich gibt's. Das Problem ist halt, den Song, den ich habe, einige sagen, es ist Elektronik, einige sagen, es ist Trance. Für mich gibt es einen Klassiker, Paul van Dyk, von Angel. Ja, das ist für mich,
gehört immer dazu.
Ganz oben.
Das hat ja auch zu dem Zeitpunkt damit zu tun gehabt, dass diese Sache nie veröffentlicht wurde, zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, sondern nur halt auf dem Album mit drauf war.
Ja.
Von Angel. Und da wurde extra dieses Album geholt. Wir reden in dem Falle von 1994, würde ich meinen. 93, 94, irgendwie sowas. Und da gab es dieses Lied nur auf dem Album. Da hat man sich dieses Album geholt, wegen diesem einen Lied. Im Übrigen, Paul von Dyk war vor kurzem auch Anfang Februar in Prag in Epic Disco. Auch eine sensationelle Disco, viele LED-Screens drin. Da wird er mit Sicherheit die Party gut abgefahren haben. Der hatte ja zwischenzeitlich auch mal gesundheitliche Probleme. Ich glaube, der ist von der Bühne gestürzt vor einigen Jahren.
Ja.
Und hast du jetzt nachgeschaut?
94.
94, ne? Da war ich doch, ja, perfekt. So, da sind wir auch jetzt ganz schön von 77 ganz schön gesprungen hier jetzt auf
94. Und jetzt springen wieder zurück auf 77 und Henner bringt seinen zweiten Song mit.
Genau, wir sind gespannt.
Ja, mache ich es nochmal ein bisschen schwerer jetzt für euch. Also, es ist eine Single-Auskopplung, die wurde 18 Millionen Mal verkauft.
Okay.
Sie war auf Platz 1 in Deutschland, in der Schweiz und in Großbritannien. Gegründet wurde diese Gruppe unter einem anderen Namen, und zwar unter dem Namen Venus.
Venus?
Ja, das war der Gründername.
Der Gründername.
Mhm. Okay, und besteht aus wie vielen Leuten? War das ein paar mehr? Oder?
Ja, dann decke ich es natürlich sofort auf. Das waren zwei Damen.
Zwei Damen. Das Erste, was du gesagt hast, das ging los, bevor du Venus gesagt hast, dachte ich sofort an Smokey, weil die haben ja erst unter einem anderen Namen gespielt. Ja. Und dann kam auch Venus und der Film, nee, Smokey hat nicht unter Venus gespielt.
Ja gut, aber es ist halt schön, dass ich vielleicht mal bessere Karten heute habe hier bei Baccarat.
Ja.
Naja.
Oh.
Naja. So, dann hören wir einfach mal rein, das schöne Lied.
Wir hören mal rein und dann hören wir, was Henner noch dazu erzählen hat.
Aufhören. So, Schluss jetzt.
Kriegt man nicht mehr aus dem Kopf.
Hast du das auch gespielt damals?
Ja, na klar. Also ich habe mich deshalb an diesen Song erinnert, nachdem wir hier praktisch gesprochen haben, dass wir so eine Sache zusammen machen. Weil es war ja, wie gesagt, die Übergangszeit ein bisschen alles von Rock zu Disco. Gut, das war natürlich schon 3-4 Jahre später, aber es wurde immer wieder nach neuen Tanzstilen gesucht. So, und da ging das dann mal los mit Lady Bump. Und da habe ich eigentlich immer einen schönen Film vor Augen. Ich bin damals mit meinem damaligen Kollegen, dem Klaus Opitz, immer in Berlin-Strausberg Musik machen gewesen, also Disco machen oder wie haben wir Musik machen gesagt?
Mucke.
Ja, Mucke. Mucke hieß das damals, das musikalische Unternehmensgeschäft kam später. Und da haben die so fantastisch zusammengetanzt. Es wurde ja gegeneinander gesprungen bei dem Lady Bump und alles. Und das hat mich fasziniert. Da war ein Pärchen. Damals alle natürlich in Jeans gedresst, wie das so war. Und die haben so einen geilen Tanzstil gehabt. Deswegen hat sich das bei mir eingebrannt. Das war immer schön, den Song zu spielen und zu sehen, wie die beiden dort also praktisch richtig, ich will nicht sagen erotisch, aber wahnsinnig gut getanzt haben.
Ich glaube, das war eine deutsche Penny McLean, oder?
No.
Ja, genau.
Penny McLean war eine deutsche.
Ja, ja. Genau. No. Also Baccarat, wie gesagt, yes, yeah, I can boogie.
Was ich mir noch schwierig schwierig, es beginnt ja verhältnismäßig so, wie soll ich es gleich nennen, dieses Lied hier, Yes, I Can Boogie, ist ja so, na, so schleichend, also bevor es richtig zur Sache geht, dauert das ja ein Stück. Wie haben die Leute das damals so auf der Tanzfläche
aufgegriffen? Das Intro ist ja ewig, da kommt ja.
Genau.
Aber das war so, weil wir ja mit Kassette gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt, da hast du dann automatisch drauf moderiert, bis es dann losging.
Ach so, habt ihr das gemacht. Ja, hätte sein können, los, es geht los und habt das dann...
Nee.
So wie hier Love to Love Your Baby war ja auch so ein gehauchter.
Genau.
Also die Titel sind eigentlich immer komplett ausgespielt worden. Also das, was weggespult wurde, so ist eigentlich nie gemacht worden. Das wurde ja nie gemischt, das wurde einfach gespielt.
Für mich nochmal interessant, also meine mehr ist ja, dass man das Gefühl hatte, durch halt die Varianten, die es dann später gab mit Überspielen, man hatte ja als DJs dann auch, wenn man gut mit den Kollegen war, auch mal Sachen überspielt von A nach B, die Musik. Und da ja die Laufwerke nicht alle geeicht waren, war meine Intention, dass die Lieder zwangsläufig durch dieses Überspielen immer schneller geworden sind. Durch die, also nicht so krass, drastisch, aber doch vom Gefühl her schneller. Hast du dich mal... Wahrscheinlich nicht mit der Sache beschäftigt, oder kannst du mir das, ja?
Wir haben ja im Grunde genommen, das war ja dann schon der nächste Part, nachdem wir nicht mehr Kassette gespielt haben, sondern richtig mit diesen kleinen Bändern aufgelegt haben. Wir haben ja Spulen, wo bloß zwei Titel drauf waren. Und da hatten wir damals die Tesla, heute im Auto, damals waren es ja die tschechischen Geräte, da haben wir direkt auch schon die so gebaut, umgebaut, dass wir per Hand die Spur verändern konnten, weil das war, da hattest was von einem gekriegt, ein Band, das lief natürlich bei der Nähe, also haben wir einen kleinen Trailing, haben wir die Köpfe reingedreht. Und dann war es auch so, dass, das ist ja eine verrückte Geschichte gewesen, es gab ja die 9er und die 19er Geschwindigkeit bei diesen Bandmaschinen. Und mit 19er hat es natürlich eine wesentlich bessere Qualität. Wir konnten uns aber nicht alle diese 19er Geräte leisten. Also haben wir vom Rainer Pesch, Großenhainer Ogestein, der arbeitet in einer Dreherei, der hat dann sozusagen Buchsen gedreht, die wir auf die Tonbandbuchse drüber geschoben haben, sodass wir auf 19er Geschwindigkeit kamen. Und dann konntest du eben auch alles ein bisschen nachregeln. Also teilweise war es, stimmt schon, gebe ich dir recht, waren die Geschwindigkeiten leicht verschoben, aber du musstest die Titel haben, egal wie.
Nimm uns mal mit, wenn pro Spulenband, ja, wo es zwei Titel drauf waren, ja, was habt ihr da alles immer mit euch rumgeschleppt?
Also ich hatte einen Koffer, der war ungefähr so groß wie so ein Vier-Mann-Tisch und lauter kleine Fächer drin. Mhm. Und du hast wirklich durch die Fehlerauflegerei hast du genau gewusst, in welchem kleinen Fach steckt welche Spule. Du bist dann wirklich so blind dahin gegangen. Wir haben ja moderiert und gleichzeitig Spulen umgelegt. No, du hattest das Band hingelegt schon, hast das praktisch runtergemacht, das nichts drauf, hast dabei moderiert. Da hatten wir ein Ständermikrofon, damit wir die Hände frei hatten. Dann ging es weiter.
Ja, ich habe das erst später mitbekommen. Ich meine, ich kannte soweit Spulentonbänder, aber diesen Trick mit diesen kleinen Spulen.
Ja.
Weil du warst natürlich damit flexibler.
Absolut.
Ja, und warst nicht wie bei der Kassette, wo du zwar die Möglichkeit hattest, das schneller zu spulen, konntest auch vorhören, wie auch immer, aber du warst meines Erachtens nicht so flexibel wie mit diesen kleinen Spulen.
Ja, ja.
Ne? No. Genau.
Gut, zu Yes I Can Boogie, hast denn du noch den Diskothekenskandal zu dem Song mitgebracht?
Nee.
Gab es nämlich in Deutschland einen Diskothekenskandal. Kennst du den, Jens?
Da bin ich jetzt auch gespannt.
Da gibt's, und zwar gab es da mal eine Doku auf CDF Info, Disco der 70er oder was, eine Musikgeschichte. Und zwar, dieser Song wurde ja als unverfänglich, dass eine Dame sagt, hey komm, lass uns zusammen tanzen. Nee, das Ganze kommt aus einer Szene und heißt frei übersetzt nicht Yes I Can Boogie, sondern komm, lass uns ins Bett verschwinden und will Liebe machen. Und das ist halt sehr verblümt gesagt sozusagen, komm, wir gehen tanzen, aber halt im Bett. Und das hat dazu geführt, dass in einigen bayerischen Diskotheken dann zu dieser Zeit dieser Song nicht mehr gespielt werden durfte.
Mhm. Das habe ich auch noch nie gewusst.
Siehst du?
Nö.
Wieder was gelernt.
Nee, das habe ich nicht gewusst. Ich meine, ich hätte verstanden, bei Frank Zander mit Osusi war ja auch vom Text her, ja, sie war gerade 14 Jahre, glaube ich, war das, oder?
Ja, genau.
Naja, gut.
Hat man also ja schon 14 besprochen. Und 31, das war Peter Maffay.
Der Peter Maffay war 16.
Ja, genau.
Und sie war 31. Genau. Übrigens, Frank Zander und Peter Maffay, beide Songs, die wir hier bei uns im Podcast gesprochen haben. Ja?
Und wo das gewesen ist, könnt ihr gerne mal nachschauen. Uns fällt es jetzt auch nicht ein, aber es war auf alle
Fälle. Frank Zander muss ja einer von den Folgen gewesen sein, die, wo wir die 77er schon besprochen haben.
Genau.
So. Also eine kleine Information hatte ich mir hier noch notiert, und zwar die beiden Sängerinnen war ja die Maite Mateos und eine Marie Mendiola. Baccarat existierte bis 1982, danach haben sie sich gestritten, waren sie auseinander, und die Maria Mendiola ist 2021 verstorben.
Und dann gab es nochmal eine Reinkarnation in den 80ern auf Initiative von Dieter Bohlen. Der hat dann nochmal den New Baccarat auf die Leute losgelassen. Ja, ich komme jetzt aber.
Der Fantasy Boy.
Fantasy Boy, genau.
Ja, genau. So ist das halt mit dem Lieder Dieter, der quasi ja auch schon. Wie alt ist er? 70?
Ja,
ist
ja.
Ein 71, glaube ich. Weiß ich gar nicht.
Die 70er genau. Von heute sind die 40er
genau,
von damals.
Genau.
Gut, Jens, dein zweiter Song, mal sehen. Was du jetzt mit hast?
Platz 40?
Nee, ich habe mir gedacht, weil mein lieber Freund gegenüber sich immer freut, wenn ich mal eine andere Hitparade nehme. Und zwar ist er nämlich aus der Austria Top 40 vom 15.01.1977. Wurde monatlich veröffentlicht.
Du brichst schon wieder deine eigene Regel. Du hast gesagt, ab den 70ern nehmen wir nur die deutschen Charts. Hast du gesagt?
Naja. Ja. Es ist auf alle Fälle die österreichische Hitparade, die ich bemüht habe.
Super.
Und da haben wir 40 Plätze und da war es der Platz 16. Der Einstieg war am 15.12.1976 auf Platz 15. Die letzte Chartposition war Platz 19 am 15.02.1977 und gleichzeitig die Höchstposition und 12 Wochen in den Charts. So, und außerdem war das liebe Lied in der Schweiz Platz 8, Deutschland Platz 37, Niederlande Platz 18, Schweden 14, Norwegen 6, Neuseeland 7, USA 1 und Australien 15. Und weil wir gerade eben bei der österreichischen Hitparade sind, die haben natürlich auch eine User-Geschichte, die ist dann bei austriancharts.at. Also jetzt kommen mal die österreichischen User zum Wort. Und die haben dann geschrieben, nicht unbedingt meine Musik. Disco-Sound cool. Ja, warum nicht? Jedenfalls kein Griff ins Klo. Gelungene Umsetzung eines Klassikers in ein 70er-Jahre-Disco-Stück. Dürfte zu den bekanntesten Stücken dieser speziellen Machart überhaupt zählen. Wurde schließlich 1977 im Disco-Kultstreifen Saturday Night Fever verwendet. Und ist ein Instrumentalstück. Fast 190.000 Spotify-Follower, fast 25 Millionen Spotify-Plays.
Ich hoffe nicht, dass wir das jetzt doppeln, weil ich mein Stück, was ich habe, wurde auch im Saturday Night Fever, weil mein zweiter Song.
Okay.
Aber jetzt habe ich halt ein Problem, wenn ich den jetzt verrate, sozusagen, kannst du ja, da, und dann ist es nicht der gleiche, dann ist es ja. Dann
nee, die,
ja
dann, die Frage ist halt, ob deiner auch ein Instrumentalstück ist. Das ist jetzt die große Frage, die du jetzt für dich selber beantworten müsstest.
Nee, eigentlich nee. Also
dann werden wir es wahrscheinlich nicht doppeln, weil meiner ist tatsächlich ein Instrumentalstück.
Okay.
So. Boah.
Ja. Ich hier, du bist Gast, du musst erst überlegen, was du sagst.
Hast du eine Idee? Es war Platz 1 1976 in den USA.
76 in den USA und in Deutschland hast du gesagt,
wohl, wenn wir DDR-Platten hatten.
Und in Deutschland war es Platz 37.
Boah.
Also die nehmen ja immer die Höchstplatzierung, die mit dabei ist.
Night Fever. Was war das für Musik noch drin? Warner Bros. Bee Gees.
Nee, das wird auch dieses
Saturday Night Fever.
Dieses Album wird immer als Bee Gees Album bezeichnet, ist aber ein Soundtrack, weil auch andere Leute drauf sind.
Dann hören wir einfach mal rein, oder?
Ja, wir hören rein.
Das kommt.
Verweisen wir auf irgendeine Folge, die schon mal stattfand bei uns im Podcast. A Plus Enjoy Yourself ist das Sample von diesem Song mit drin. Also welche Folge das ist, müsst ihr jetzt selber raussuchen. Wer es rausfindet, schickt uns eine Mail.
Und schreibt, dass er es gehört hat. So, also wir sind jetzt bei Walter Murphy and the Big Apple Band und A Fifth of Beethoven. Ne? Also wie schon erwähnt ist, die haben dieses klassische Stück von Beethoven als Disco-Variante umfiltriert, umgeswitcht.
Umgesampelt, umgebaut.
Umgesampelt. Walter Murphy ist ein US-amerikanischer Pianist, Komponist und Arrangeur. Am 19.12.52 geboren und der größte Hit war diese Adaption von Beethovens Fünfter. Im Übrigen ist er auch bekannt, ist immer interessant, was man dann so mitbekommt über die Vita vom Künstler. Er hat auch einen Titelsong von Family Guy gemacht.
Super.
Der lieber Walter Murphy, also diese Trickfilmserie. Dann der wuchs in Manhattan auf, studierte dort Jazz und klassisches Piano. Zunächst Kompositionen, überwiegend Werbemelodien, später in den 70er Jahren klassische Titel in zeitgemäße Disco-Versionen. Und dann hat er gesucht ein Plattenlabel für diese Beethoven-Adaption, aber es hatte kein Plattenlabel Interesse dran. Nur der Inhaber von Private Stock Records sagte, okay, das machen wir. 1976 Einstieg in den US-Charts bis hin zur Nummer 1. Und war insgesamt 19 Wochen in den US-Charts. Deutschland bekannt auch durch den entsprechenden Kultfilm Saturday Night Fever. Dann war auch Murphy als Filmkomponist tätig, unter anderem Musik für Fernsehhorrorfilm Mörderbienen greifen an.
Super.
Und Ende der 80er und 90er in erster Linie tätig für verschiedene Fernsehserien. Auch dabei Bowfingers große Nummer 1999 und Austin Power in Goldständer 2002 war er auch quasi für Musik mit zuständig. Es gab noch einige Hits, zog sich aber dann als Werbemelodien- und Soundtrack-Schreiber zurück. Bekannt, wie schon erwähnt, von Titelsong von Family Guy und schrieb auch Soundtrack für Ted und Ted 2. Ne, also hat er mal was zu tun gehabt. Insgesamt hat er 3-mal Gold und 1-mal Platin verkauft. Soweit zum Walter Murphy. Also als ich das so gehört habe, dieses Lied, kam mir das sofort wieder in Blick. Also diese Adaption von der Schicksalssymphonie von Beethoven.
Genau, so. Und jetzt habe ich noch einen Song.
Ich bin gespannt.
Der war auch im Saturday Night Fever, war da mitzuhören. Ne? Ich bin auf Platz 22 am Tag. Chart-Einstieg am 3.1.77 auf 22, also es war auch die Höchstposition. Platz 7 hat er noch erreicht, aber wie gesagt auf 22 eingestiegen. Heute auf 22 am Tag, wo sind. Und am 7.3.77 auf 48 raus aus den Charts. 10 Wochen in den Charts. Platz 7 in Deutschland, Platz 6 in UK, Platz 1 in den USA. Veröffentlichung aber schon im August 76. Diesen Song gab es zweimal in den Charts. Einmal von dem, was wir hier reden, und einmal von DJ Scott. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Es ist ein sarkastischer Gimmick-Song, sagen wir es jetzt mal so. Und zwar, ich versuche gerade das nochmal rauszufinden, da gab es eine Bezeichnung. Und zwar, jedenfalls, der Song kommt von einem Radiomoderator, der dann mal irgendwann mal gesagt hat, okay, ich mache jetzt mal selber Musik, mache was. Und das war ein riesengroßer Hit in den Diskotheken. Und das war so ein bisschen, ich sage es mal, sarkastisch auf die Disco-Welle angelegt, dieser Song.
Fällt dir da was ein, Hanna? Nee. Also mein lieber Freund Marcel umschreibt das immer so, alles so ein paar, was ist überhaupt ein Gimmick? Erklär mal, was ein Gimmick ist. Der hat gimmickhafte Geschichten, was ist Gimmick?
Naja, das ist halt, es geht um die Disco an sich und da gibt es die Disco als Gimmick gesehen sozusagen. Und da gibt es dann noch, das wurde halt so sarkastisch verwurstet sozusagen. Das ist...
Ja, da lächelt er wieder, weil wir beide wissen es nicht. Also,
und das war ein Hit?
Das war in USA Platz 1, in USA Platz 1 und bei uns Platz 7. Und wie gesagt, war zweimal von zwei verschiedenen Versionen, waren davon jetzt an dem Tag, wo wir sind, in den Charts.
Und es war halt auch im Saturday Night Fever mit drin.
Nicht im Soundtrack. Es wurde im Film, konnte man das hören, bei einer Diskothek konnte man das hören.
Die hatten das im Background.
Genau, es war nicht auf dem Soundtrack.
Ja, aber da staune ich trotzdem, dass sie einen Background hatten im Film drin und das dann nicht gesagt haben, okay, wir packen so einen Soundtrack mit drauf.
Naja, das war eine Filmszene, da ging es gerade in die Diskothek rein, da lief das im Hintergrund sozusagen. Also quasi wir standen an der Diskothek.
Henner, du merkst, hier sitzt uns ein Filmfreak gegenüber. Ja. Weißt du, der hat neben seinen anderen Hobbys, die er so macht, hier konsumiert er ohne Ende Filme.
Stopp. Wer Saturday Night Fever noch nie gesehen hat, den Shame on You. Das ist ein Song, bin ich der Meinung, es ist Pflichtlektüre. Den sollte man mindestens einmal gesehen haben, damit man das Gefühl der 70er mal
da
so...
Kann ich mich erinnern, Saturday Night Fever, da bin ich gerade, also wo der Film nicht bei uns, sondern bei den Tschechen lief, da waren wir in Brünn zum Motorrad drin. Und dort war der Film im Kino. Und da sind wir nicht reingekommen, weil wir nie genug Geld einstecken hatten. Wirklich,
ärgerlich.
Wir hatten da nicht viel Geld. Ne? Ich habe auch den hier ABBA-Film in Ungarn, da haben wir vor dem Kino gestanden. Wir hatten da nicht genug Vorrang, um reinzugehen.
Okay. Wahnsinn. Ja, weil es gab ja nur ein gewisses Budget, was man umtauschen konnte. Ja, ne?
Natürlich.
Genau, das war so das Thema. So aber wir haben jetzt, wir hören jetzt rein hier ein Lied, was die Disco-Szene verwurstet und trotzdem ein Hit war. Bin jetzt immer wirklich gespannt.
Ja, pass auf. Das Ganze hieß Rick D. and His Cast of Idiots Disco Duck.
Ich muss ehrlich mich freuen jetzt mit Hannah. Noch nie gehört, das ist ein ähnliches Phänomen wie, was immer mir nachhängt, Doobie Brothers. Das ist, ja.
Das zieht sich wie ein roter Fadenbein durch, weil Jens sagt, Doobie Brothers, das ist, was hast du gesagt? Das ist doch nicht Weltbekanntes, aber Doobie Brothers, du als Mann aus der Zeit, Doobie Brothers waren da in den 70ern, das waren mit die Größten mit.
Nein.
Okay. Nein, waren es nicht.
Nee.
Nein. Also, aber hier, man muss ehrlich gestehen, mein lieber Freund Marcel war voriges Jahr gewesen zum legendären Twitch-Geschichte, wo er auflegen konnte, mal eine Stunde, was er so gut findet. Und da merkst du wirklich, dass er so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. War gute Musik, keine Frage, aber ja, das geht so in dieselbe Richtung, wie wir das gerade eben so gehört haben. Der ist dort voll abgegangen, so hier Motown, so Richtung, so was er da so...
Es gab am 30. Dezember gab es einen Spendenstream für das Bärenhospiz in Leipzig. Und da haben verschiedene DJs aufgelegt. Und die anderen haben alle, uff. Und da habe ich gesagt, kann ich nicht was anderes machen? Irgendwas, was ich abhebt. Und da war ich halt so die ganze Zeit, bin ich in Richtung Funk, Prince, Sheila E., solche Sachen.
Motown,
Love Bizarre.
Love Bizarre, genau. Oder Montana Sextet. Das
ist ja ein Klassiker.
Solche Sachen habe ich dann halt gemacht. Und ich muss sagen, es kam gut an. Und da gab es jemanden, also das System, für die das nicht kennen, und Henner, ist es so, in diesem Twitch-Stream kann man spenden. Und für jedes Mal 5 Euro muss der DJ, der gerade auflegt, einen Schnaps saufen. So, Und am anderen Ende saß der Dreckhund mit noch zwei anderen. Und ich war nach der Dreiviertelstunde, wo ich gespielt habe, war ich dermaßen fertig. Weil das ging ja dann, die kamen ja nicht mehr hinterher. Die haben Pfeffi fertig gemacht, der lag im Eisfach. Und der lief dann gar nicht mehr so schnell hinterher. Und da habe ich dann immer zwischen Pfeffi und Jägermeister hin und her geswitcht. Ich war danach sowas von fertig. Weil der nicht mehr gesagt hat, pass auf, ich mache 50 Euro, sondern 5 Euro, nächster Song, ach hier nochmal 5 Euro und sein Kumpel, oh nochmal 5 Euro. Und ich kam nicht mehr hinterher. Aber es war schön.
Ja, ich dachte mir auch so, du hast dann so geflucht, dachte mir für jedes Fluchen auch nochmal. Aber du hast dich dann zurückgehalten. Aber wir dachten, oder das war halt so, du warst halt so im hier Soul-Funk-Flow, dachte mir wirklich, hier ist einer aus der Zeit gefallen, aber es war auch mal was anderes, ja.
Das finde ich, das ist zum Beispiel eine Musik, die mich animiert zum Tanzen. So dieses Funk, dieses Soul, das finde ich, das macht mir, und da habe ich dann auch die Doobie Brothers mit reingebracht, das ist, wie soll ich das beschreiben, das ist, in meinen Begriffen, das ist sexy Musik. Mhm. So würde ich das bezeichnen.
Da wärst du damals der ideale DJ für das Volkshaus in Laubegast in Dresden gewesen oder für einen großen Jugendclub Impuls.
Okay.
Das war so übrigens die Szene, wo dort musstest du anders sein wie sonst. Also da war nicht bloß Hop-Hop und Tippmusik, dort musstest du so ein bisschen in Underground gehen mit cooler Musik. Das war genau die Zeit.
So, und jetzt lebt er das aus mit Platz 7 in Deutschland, weil das hat solche...
Platz 22 und Platz 7 in Deutschland erreicht. Wie gesagt.
Ja, aber Schönheiner, dass du das auch nicht kennst. Naja, egal.
Rick Dees and his cast of Idiots, Disco Duck.
Wenn du das damals gespielt hättest, haben wir immer gesagt, also nimm das bitte jetzt nicht, weil ich sage, es gab immer sogenannte B-Side-DJs.
Rick Dees ist ein, hier gehe ich jetzt drüber.
Rick, ja, die Frage ist halt, Henner, ob er das jetzt rausschneidet.
Das lasse ich drin.
Ja, weißt du, weil das...
Jens, okay. Du kennst mich, irgendwann kommt das auf dich zurück, das sage ich dir. Wir haben noch so viele Folgen vor uns. Rick Dees ist ein US-amerikanischer Radio-DJ. Seine Show Daily Dees wird durch seine eigene Firma Dees Entertainment US-weit verbreitet. Schloss ein Studium mit dem Schwerpunkt Radio- und Filmwissenschaft an der University of North Carolina at Chapel Hill mit dem Bachelor ab. Dees hatte Gastauftritte in einigen Filmen und Fernsehserien wie zum Beispiel Love Boat, Diagnose Mord und La Bamba. 1999 wurde er in die Radio Hall of Fame aufgenommen und mit dem People's Choice Award ausgezeichnet. Zudem ist mit ihm ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame gewidmet. Mit dem Lied Disco Duck konnte Dees im Jahre 76 eine Woche Platz 1 der US-amerikanischen Single-Hit-Parade belegen. Der Song wurde unter anderem 77 von DJ Scott gecovert. Auch dem damaligen Radiomoderator Willem gelang ein Charterfolg mit dem Lied Tarzan ist wieder da, welches ein Zitat aus Disco Duck enthält. Dees war 82 bis 2004 23 Jahre lang Morgenmoderator der Radiostation KIIS-FM in Los Angeles. Ab September 2006 war Rick Dees als Morgenmoderator bei der Radiostation KMVN Movin in Los Angeles tätig. Und das von Dees geschriebene Lied Disco Duck wurde von einem Novelty-Dance-Song aus den 1960ern namens The Duck inspiriert, den Jackie Lee 65 aufnahm. Laut Dees dauerte es einen Tag, das Lied zu schreiben, aber 3 Monate, um jemanden zu überzeugen, es aufzuführen. Die Geschichte von Disco Ducks kombiniert orchestrale Disco-Stile mit einem Donald Duck-artigen Stimme als Haupthandlungspunkt und dreht sich um einen Mann auf einer Tanzparty, der von dem Drang überwältigt wird, aufzustehen und sich wie eine Ente hinzulegen. Als die Musik aufhört, setzt er sich wieder hin. Aber als er beschließt, aufzustehen und weiterzutanzen, stellt er fest, dass jetzt alle im Raum seinen Tanz ausführen. Disco Duck. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal so mitbringen. Ne? Und wie gesagt, da war 2-mal in den Charts. Finde ich gut. Haben wir aber was gelernt.
Wir haben mal ein Lied kennengelernt, was wir gar nicht gekannt haben. Naja.
So, und bevor wir jetzt langsam dann rausgehen, weil wir haben jetzt noch ein paar Sachen sozusagen, da kommt dann das Endquiz und wir haben auch noch ein Geschenk für den Henner haben wir noch mit dabei und wir haben da, mache ich erstmal kurz die Geschichte. Was war denn im Januar 77? Henner wird sich wahrscheinlich lebhaft erinnern. Die 6. Januar 77, die deutsch-österreichische Vierschanzentournee hatte der DDR-Skisportler Jochen Danneberg vor dem Schweizer Walter Stein in Bischofshofen gewonnen. Wie hieß er? Jochen Danneberg? Ist das noch ein Name?
Ja.
17. Januar 77 im Utah State Prison im US-Bundesstaat Utah war der zum Tode verurteilte Raubmörder Gary Gilmer von einem Erschießungskommando hingerichtet worden. Nach einem etwa 10 Jahre geltenden Moratorium über die Vollzugsaussetzung der Todesstrafe war Dees die erste Hinrichtung in den Vereinigten Staaten. Und 19. Januar 1977, ein Antrag der DDR-Fluggesellschaft Interflug zur Einrichtung eines Verkaufsbüros in West-Berlin war von den zuständigen Stellen der Westmächte abgelehnt worden. Die Alliierten hatten die Entscheidung damit begründet, dass der DDR-Flughafen Berlin-Schönefeld, der auch von Westberlinern wegen günstigerer Tarife genutzt wurde, der Westberliner Wirtschaft Schaden zufügen würde. Das war im Januar 1977. Gut, das ist es, was ich jetzt noch mit haben wollte und jetzt bist du dran.
Jetzt, liebe Freunde, wir hören ja ab und zu auf User, wir machen das jetzt einfach mal immer jetzt so, haben wir ja gesagt, dass wir jetzt zu den beiden Sachen kommen, die immer am Schluss kommen. Aber bevor die kommen, hast du noch was in der Hand?
Ich habe noch was in der Hand. Unser Gast kriegt nämlich immer was. Das ist aber nicht das, was hier drauf steht. Du kriegst jetzt keine Lampe von mir geschenkt. Na, unsere Gäste, wir sind immer dankbar, wenn die Gäste herkommen, vor allen Dingen, wenn sie das sich auch so schön vorbereitet haben wie du und auch vor allen Dingen in der Zeit, wo wir uns gerade befinden, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können. Das ist immer interessant zu hören. Genau. Wie war es denn damals? Das ist auch für unsere Hörer interessant. Und deshalb, lieber Henner, von uns ein kleines Geschenk. Kannst du ja mal reingucken.
Danke.
Limitiert, streng limitiert. Und du bist jetzt ein offizieller Besitzer.
Darf ich jetzt reingucken?
Ja, du darfst jetzt live reingucken.
Ah, ne? Das ist aber schön.
So, schön in
Ehrenhalt. Darf ich sagen, was es ist?
Na klar, die Stammhörer wissen das, aber sag's trotzdem nochmal.
Also es ist eine wunderschöne Tasse vom Podcast Musikgeschichte. Ich bitte aber euch, dass ihr den absigniert.
Wir können die absignieren.
Oh, ja, absignieren sie aber auch noch. Oh. Das gehört dazu.
Muss ich erst mal
gucken. Bin ja kein Kaffeetrinker, deswegen bleibt die nämlich dann auch stehen. Ich habe hab bei mir zu Hause meine Garage vor 2 Jahren, weil kein Auto mehr reinpasste, Autos sind alle so groß heutzutage, habe ich die umgerüstet zu einem Bunker, nennt sich das. Also bei uns nennt sich Bunker, also mit Zackboxen noch drin. Alles einsatzbereit, alte Technik drin, teilweise einsatzbereit. Und dort habe ich natürlich viele, viele historische Sachen drin, von meiner Papa angefangen.
Da können wir uns ja auch mal einladen beim Herrn. Ne?
Gerne.
Da gibt doch mal eine Führung.
Die Zackboxen kenne ich noch von Manni. Ja. Das waren schwere Huren. Ne?
Also das signieren wir noch, wenn wir entsprechend dann hier noch einen Stift finden hier. In der Winnetou-Höhle.
Ne? Nicht abwaschbar.
Ja, jetzt ist aber mal gut. Jens, konzentrier dich bitte auf deine Aufgabe und mach jetzt hier weiter.
Jawohl, Oberhäuptling. So. Doch, Oberhäuptling kann man sagen. Kurz überlegen, Indianer nicht, aber Oberhäuptling geht.
Fadi.
So, ihr habt ja nochmal für die sagen jetzt, nee, brauche ich nicht mehr, das zerstört mir meinen Flow. Jetzt gibt's das Endquiz. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört vor uns. Also nicht ganz, ist egal. Wenn wir schon mal bei diesem klassischen Song von Beethoven sind, der Schicksalssymphonie, der 15. Sinfonie. Wann und wo wurde diese Oper aufgeführt? 1. Am 8.1.1805 in der Stuttgarter Staatsoper. 2. Am 2.3.1805 am Berliner Deutschen Theater. 3. Am 3.9.1807 in der Bonner Oper. Oder 4. Am 22.12.1808 im Theater an der Wien.
Ich wäre für Wien, ich würde 4 nehmen.
Was sagst du?
Dann nehme ich was anderes, ich nehme das 2.
Und Henner ist im klassischen Bereich auch gut unterwegs, weil, es ist richtig, weil der liebe Ludwig van Beethoven hat durchaus in Wien ein Arrangement, also der war quasi dort tätig und diese 5. Sinfonie wurde dort uraufgeführt. Am 22.12.1808 im Theater an der Wien.
Na dann, herzlichen Glückwunsch.
Und das war das Endquiz.
Gut.
Aber diese 5. Symphonie, die gab es ja in verschiedensten Musiktiteln immer wieder mit reingefügt. Und
genau.
Wo ich sie kenne, deswegen war ich erst, habe ich gleich gesagt, Electric Light Orchestra. Das war eigentlich bei Rollover Beethoven. Dort war das Vorspiel.
Das gab es dann auch, ja. So, und wir haben Fachmann, weil jetzt habe ich natürlich, wie Sie es gehört, für alle, die jetzt noch weiterhören, jetzt gibt es natürlich noch den Soundschnipsel.
Jetzt müssen wir zuhören, der spielt jetzt Musik vor, die ersten 7-8 Sekunden des Songs und wir müssen rauskriegen, welcher Song das ist.
Ja.
Aber nicht gleich reinbrüllen, wir müssen
Moment warten.
3 Sekunden warten, dass die Hörer auch raten können.
Und unser Gast hat natürlich den
Vorsprung,
logisch.
Natürlich,
genau, also
natürlich.
Du kannst als Erster sagen, wer das ist.
So, Jens sucht wieder in seinem Handy. Kannst du ausmachen. So, Henner weiß das.
Nein. Gehört nicht in mein Musikprogramm.
Das ist ein
Ich weiß auch, ich komme
aber,
ja, nicht.
Ist auch ein Klassiker,
ich komme
auf, ist ein Klassiker auf NDR 1 Radio, ja. Sachsen. Peter Alexander.
Wird schon machen.
Peter Alexander, der gute alte Papa. Der Papa wird schon richten.
Genau. Am 21.12.1981 Platz 3 gewesen in Deutschland.
81, den hätte ich wirklich.
Ich dachte auch 70er Jahre, aber
wir sind
bei 81, der Papa wird schon richten. Peter Alexander im Übrigen, auch eine Produktion von welchem großen Komponisten?
Ne, wenn du schon so sagst, würde ich sagen Richtung Ralf Siegel.
Genau. So wie es gehört, Ralf Siegel, wer sonst?
Es gibt ja bloß in Deutschland, kann es ja nur Ralf Siegel, Frank Farian oder Dieter Bohlen gewesen sein, was anderes geht ja nicht.
Ja, oder halt dann Stefan Raab ab und zu. Naja, aber
81.
Nein, nicht 81, aber Stefan Raab hat ja immer Spitze gegeben, Alf Igel, ne?
Ja, genau. Und,
genau.
Gut, liebe Zuhörer, lieber Henner, ich bedanke mich recht herzlich, dass du deine wenige Zeit, die du ja nutzt, um dein Leben auszukosten und viel zu unternehmen, dass du die uns zur Verfügung gestellt hast, zu hier nach Kalkreuth ins Kellerstudio gekommen bist. Es waren viele interessante Sachen dabei, die du uns erzählt hast. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Ich hoffe, liebe Zuhörer, euch hat's gefallen. Ich würde jetzt die letzten Worte an den Jens und den Henner weitergeben. Wir hören uns dann geht wieder eine neue Runde los, Folge 141. Was wir da machen, keine Ahnung, werden wir sehen. Liebe Zuhörer, lieber Henner, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Jawohl. Also ich möchte mich auch nochmal anschließen. Henner, nochmal schönen Dank fürs Kommen. Alles Gute für die Zukunft. Viel Spaß mit den Sachen, die du noch vorhast, die noch dich bereichern. Alles drum und dran. Also du bist ja überall unterwegs. Ich habe mir sagen lassen, du hast so Draht zum Weihnachtsmann in Meißen. Hier 2024 gab es da irgend so einen Weihnachtsmann vor so einem Sportladen, wo Russo dran stand. Ja. Man weiß nicht, wer es war. Man weiß es wirklich nicht. Und viele andere Sachen. Wie gesagt, alles Gute. Und allen anderen wünsche ich natürlich einen guten Start in den März 2025. Und man hört sich wieder. Und Henner, dir gebührt natürlich die letzten Worte in der Folge 140.
Also, bitteschön. Das hast du jetzt schön gesagt. Also, ich bedanke mich natürlich bei euch, dass ich heute mal hier dabei sein durfte. Ich war ein bisschen aufgeregt zu Anfang, weil sowas habe ich noch nicht einmal bisher gemacht. Aber sobald ein Mikrofon vor dem Mund ist, ist das einfacher. Ich wünsche euch natürlich, dass das super, super weitergeht. 140 habt ihr schon geschafft. Krass, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, ich habe es erst vor kurzem erfahren, wo du mich angesprochen hast. Aber ja, ich habe natürlich ein paar Mal schon ein bisschen reingehört und gemacht. Also, viel Erfolg weiterhin, immer zufriedene Zuhörer vor allen Dingen und dass das euch Spaß macht, wünsche ich euch. Bis später.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.